True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes True Crime Lübeck. Ja, heute sind am Mikrofon wieder meine Kollegin Rabea Usol.
Hallo.
Und ich, Sven Wede. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Justizirrtum. Und da gibt es bei uns aus der Region, und zwar aus Palingen, einen ganz berühmten Fall, einen historischen Fall, der Rechtsgeschichte geschrieben hat. Es gibt einen Gedenkstein, der auch heute noch an diesen Justizirrtum erinnert. Und zwar geht es um den Fall Josef Jakubowski, der 1926 wegen Mordes verurteilt und hingerichtet wurde. Diesen Fall wird uns heute ein Gast vorstellen, der sich damit sehr gut auskennt. Und den wird Ihnen Rabea jetzt einmal vorstellen.
Genau, bei uns ist heute Rainer Volkmar. Er kommt aus Herrenburg und ist, also das ist ja ganz in der Nähe von Paling. Und er ist da auch aufgewachsen und kennt sich in der Region sehr gut aus. Hat sich auch sein ganzes Leben lang mit der Geschichte von Herrenburg und Paling beschäftigt, ist Mitglied im Heimatbund. Und Herr Volkmar, schön, dass Sie da sind. Und Sie nehmen uns heute mit in diesen Fall.
Ja, ich werde das versuchen. Es ist sehr, sehr vielschichtig. Und man weiß zwar, wo man anfängt, aber man weiß kaum, wo man aufhört. Jedenfalls, diese Problematik Jakubowski ist in den Köpfen der Dorfbevölkerung in unserem Bereich immer wieder in Erinnerung gerufen worden. In Palingen wurde im Gedenken an Josef Jakubowski ein Gedenkstein errichtet, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Denn was hat es mit diesem Jakubowski auf sich? Stellt sich jeder die Frage, wenn er durch Palingen wandert und dieses Denkmal, diese Gedenkstätte sieht.
Denn der Fall ist ja eigentlich schon viel älter, das ist ja aus den 20er Jahren sozusagen, ne? Um bei dem wir reden. Der Gedenkstein kam dann später. Können Sie uns vielleicht zu Beginn einfach einmal kurz mitnehmen in diese 20er Jahre in Palingen, wie da dieses Leben überhaupt war und wie die Menschen da gelebt haben?
Palingen ist eines der größten Bauerndörfer im ehemaligen Land Ratzeburg. 14 Bauernstellen gibt es hier. Die Palinger Bauern lebten in relativem Wohlstand. Es ging ihnen ganz einfach gut. Jakubowski verdingte sich als Knecht bei einem Bauern. Er war eigentlich aus russischer Kriegsgefangenschaft in ein Kriegsgefangenenlager untergebracht. Er kehrte nach dem Krieg nicht in seine polnische oder litauische Heimat zurück, sondern er blieb in Palingen. Sicher ging es ihm vielleicht dort besser als in seiner Heimat.
Darf ich einmal kurz nachfragen? Er war doch, glaube ich, aber in der russischen Armee, also er war wahrscheinlich in deutscher Kriegsgefangenschaft,
oder? Er war in deutscher Kriegsgefangenschaft, genau so, ne? War aber Soldat in der zaristischen Armee.
Genau.
Das heißt, er hat im Ersten Weltkrieg für Russland gekämpft. Das Gebiet, aus dem Jakubowski stammte, war unter russischer, zaristischer Herrschaft. Und deshalb ist er auch für diese russische Armee rekrutiert worden. Und er fand in Palingen Anschluss und offensichtlich ging es ihm den Verhältnissen entsprechend gut. Natürlich, die Spuren des Ersten Weltkrieges waren mit Sicherheit noch nicht verwischt. Aber Palingen war ein Dorf in der Nähe Lübecks und man lebte dort ganz einfach gern. Beispielsweise war mein Großvater an der Schule in Palingen angestellt. Und daher wurde mir über diese Zeit viel berichtet. Insbesondere meine Oma hat mir erzählt, was so in Palingen los gewesen ist. Für dörfliche Verhältnisse war da viel los. Ein schönes Dorf. Scheinbar friedlich, aber dann passierte eben ein Unglück, das die Palinger Geschichte bis heute überschattet.
Genau, und Josef Jakubowski, der lebte ja auch nicht ganz alleine sozusagen in Paling, sondern er hatte ja da auch eine Freundin. Verheiratet war er nicht mit ihr, aber ja, sie liebten sich wohl und ihr Name war Ida Nogens. Und Ida hatte schon ein Kind aus einer anderen Beziehung, ein nicht-eheliches Kind, den kleinen Ewald. Und mit Josef Jakubowski bekam sie dann noch ein zweites Kind. Und die beiden wollten ja auch, soweit ich weiß, heiraten, aber leider starb Ida Nogens dann. Und die Kinder sind zu ihrer Familie gekommen, die da ja in sehr, ja schon ärmlichen Verhältnissen, glaube ich, kann man sagen, lebten. Wie ging es dann weiter?
Ja, sicher hat ihn die Liebe in Palingen gehalten. Er lernte dort, wie eben schon gesagt, Ida Nogens kennen. Er ging mit Ida ein Verlöbnis ein, das heißt, er bekannte sich zu seiner Liebe. Ida hatte einen Sohn, wie eben gesagt, Ewald, der aus einer anderen Beziehung stammte. Trotzdem, dass es nicht sein eigenes Kind war, zahlte Jakubowski Alimente, auch für seine Tochter, die dann aus dieser Verbindung jetzt entstanden war, Anna Nogens. Er sorgte sich um diese Kinder. Als Ida starb, kamen die Kinder in die Obhut der Großmutter Nogens. Und das war alles andere als gut. Denn im Heidekarten herrschten Verhältnisse, die eigentlich unbeschreiblich furchtbar waren.
Im Heidekarten, also Heidekarten heißt ja die Behausung, wo die gewohnt haben. Können Sie da beschreiben, wie das Leben da ausgesehen hat?
Ja, einmal war das Haus bis unter das Dach belegt mit der Verwandtschaft Nogens. Das Haus war ein sogenanntes Rauchhaus, das heißt, die Dünstungen zogen über das Dach ab. Im Dachbereich wurde Schinken und Wurst geräuchert, so man, wenn man was hatte. Ansonsten lebte man dort in engsten Verhältnissen. Es war, heute würde man sagen, asozial. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es hier sogar zum Inzest gekommen ist. Also ich möchte das hier weiter nicht vertiefen. Es spielt aber auf jeden Fall für die weitere Betrachtung dieser ganzen Umstände eine Rolle, dass man das weiß, was dort vorher, bevor dieser Junge dort umgebracht wurde, abgelaufen ist.
Also das heißt, sozusagen die Ida Nogens war jetzt ja verstorben, die beiden Kinder lebten jetzt bei der Großmutter in diesem Haus, ja. Unter ja schlimmen Umständen. Und der Josef Jakubowski, der lebte dort nicht mit, zahlte aber sozusagen Unterhalt für die Kinder.
So ist es ja.
Das ist die Situation.
Genau, okay. Und dann, damit nahm ja eigentlich das Schicksal auch seinen Lauf. Denn der Josef Jakubowski war ja bei der Familie auch gar nicht so beliebt, oder?
Nein, er war ja der Geldgeber und er verweigerte irgendwann, als er zu viel gesehen hatte und die Kinder zunehmend verwahrlosten, verweigerte er die Alimentenzahlung. Und das wurde praktisch ihm nachher zur Last gelegt, dass er, um diese Alimente nicht mehr weiterzuzahlen, eins seiner Motive war, den Jungen umzubringen.
Genau, Sie hatten es jetzt schon zweimal angedeutet, dass quasi das Mordopfer in diesem Fall der Junge war, ne? Ja. Also der Ewald, glaube ich, der Sohn von der Ina, der nicht aus der Beziehung mit dem Josef Jakubowski stammte. Vielleicht müssen wir das jetzt einmal kurz dann erzählen, was da passiert ist. Also das ist ja dann, ich glaube, an irgendeinem Morgen sozusagen ist da ja die Leiche entdeckt worden. Was ist denn da geschehen genau?
Zuerst war er ja auch vermisst, einige Tage, ne? Also ich glaube, ab dem 4. November 1925 wurde der kleine Ewald vermisst und später haben sie dann seine Leiche gefunden.
Ja, natürlich, der Junge war vermisst und man suchte natürlich. Und dann schließlich und endlich fand man die Leiche am Eingang eines Kaninchen- oder Fuchsbaus. Ein Palinger, der mehr oder weniger zufällig an diesem Bau vorbeikam, hat ihn dann dort aus diesem Bau rausgezogen und den Dreijährigen dort als Ewald Nogens identifiziert.
Und da hat man dann festgestellt, dass er, also wie er ums Leben gekommen ist, konnte man das sehen anhand der Verletzung?
Ja, auf jeden Fall, man konnte sehen, dass der Junge erdrosselt wurde. Er soll einen furchtbaren Tod erleiden müssen. Ja, Untersuchungen dazu hat es gegeben. Und zwar der zuständige Dorfpolizist, Ortspolizist aus Herrenburg wurde beauftragt, die ersten Untersuchungen vorzunehmen. Ich muss vom Anfang an sagen, dass dieser Mann ein durchaus ehrbarer Polizist war, aber mit dieser Aufgabe war er einfach überfordert. Und der Verdacht fiel aufgrund dieser ersten Untersuchung eindeutig auf Jakubowski. Und daran hielt man praktisch fest bis hin zum Mordprozess.
Wie kam denn sozusagen so schnell der Verdacht auf Josef Jakubowski?
Na, die Familie Nogens wollte von vornherein nicht unter Verdacht geraten und bezichtigten dann den Jakubowski als den mutmaßlichen Täter. Und dadurch, dass sie ja, das war ja nicht die Aussage des Einzelnen, sondern die alte Mutter Nogens und die Brüder der Ida, die hatten Interesse daran, dass das Verbrechen in die Richtung Jakubowski geschoben wurde.
Und der kriegt quasi unter Verdacht, weil man ihm als Tatmotiv unterstellt hat, dass er keinen Unterhalt zahlen wollte.
Richtig, das war wohl eins der Hauptargumente. Und ich sage mal, eigentlich an sich auch logisch. Aber so einfach ist es eben nicht. Was logisch ist, muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Und so war es hier.
Da kommen wir ja dann später noch zu. Ja. Erstmal haben ja jetzt natürlich die Ermittler dem Glauben geschenkt und haben Jakubowski verdächtigt und auch dann angeklagt und es kam zum Prozess. Das war dann ja auch schon relativ schnell im März 1925. Und da wurden ja dann auch verschiedene Zeugen angehört.
Ja, ja, es wurden verschiedene Zeugen gehört. Aber das ist später erwiesen worden, dass diese meineidig geworden waren. Aber diese Zeugenaussagen reichten nicht hin. Es gab in der Familie Nogens noch einen kleinen Bruder, Hannes Nogens. Dieser Hannes Nogens war schwachsinnig, nachgewiesen schwachsinnig.
Also hat man das damals genannt, ne?
Ja.
Heute würden wir dann sagen, mit einem Handicap.
Ja, und er hatte sicher das Bildungsniveau eines Dreijährigen.
Und wie alt war er da? Schon ein bisschen älter, auf jeden Fall, dass er aussagen konnte.
Ja, ja, okay. Auf jeden Fall. Unter normalen Umständen wäre er mündig gewesen. Aber unter diesen Umständen auf keinen Fall. Und der wurde als trotz Einspruchs als Zeuge in den Zeugenstand gerufen und wurde dann befragt. Und als er dann die Aussage zu Jakubowski machen sollte, wies er auf Jakubowski hin, der im auf seinem Stuhl saß, und andere Leute kannte dieser Hannes im Grunde gar nicht. Und das hat wohl dazu geführt, dass dieses Ja letztlich das Todesurteil für Jakubowski bedeutete.
Also hat er nur gesagt, dass er ihn dabei beobachtet hat, oder
nein,
wie war das?
Gar nicht. Nein, ob er Jakubowski kenne und ob er es gewesen ist, und dann lallte er ja. Und das wäre es dann. Und das daran hielt das Gericht fest, obgleich es wirklich augenscheinlich war, dass dieser Junge als Zeuge nicht geeignet war.
Aber ging es nicht darum, ob er ihn gesehen hat, wie er in Richtung Tatort gegangen ist? Ich glaube, da war das nicht die Frage, sozusagen, ob er ihn dabei gesehen hat, als er...
Ja, das ist ihm in den Mund gelegt worden.
Mhm.
Das ist in den Mund gelegt worden, aber den Inhalt der Frage konnte er aufgrund seiner Situation gar nicht richtig erfassen.
Ja. Er hat es sozusagen einfach nur bestätigt, dann,
so
was
es,
die
ja,
ihm vorgelegt...
Ja.
Okay.
Er hat letztlich das gesagt, was man hören wollte.
Ja.
Und dann gab es doch aber noch eine weitere Zeugin, oder die Schreie gehört haben wollte. Und zwar zu der Zeit, wo Jakubowski eventuell kein Alibi hatte, oder?
Das ist richtig. Aber dann versuchte man seitens des Gerichtes, ihr das auszureden, denn sie würde sich wahrscheinlich irren, und das könne erst wenige Minuten vorher oder später gewesen sein. Also im Grunde für ein Gericht war diese Aussage nicht verwertbar.
Also das heißt, sie hatte Schrei gehört,
ja,
aber die Zeit, die sie angegeben hat, war die, für die er eigentlich ein Alibi hatte.
So ist es.
Und dann hat das Gericht sozusagen nachher gesagt, okay, vielleicht hat sie sich vertan, und sie hat es wirklich halt später gehört, um das quasi ihm zur Last zu legen. Weiß man denn, also vielleicht einmal, um auf den Josef Jakubowski nochmal einmal zu kommen, was war das eigentlich für ein Mensch? Wie hat er auf diese Anschuldigung reagiert? Und weiß man denn, was er für ein Verhältnis zu seinen Kindern hatte? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, hatte er die Unterhaltszahlung eingestellt, weil sie dort in schrecklichen Umständen lebten. Ja. Aber er hat sie ja auch nicht rausgeholt da, ne? Also was weiß man über ihn?
Jakubowski wird als liebevoller und treusorgender Mensch bezeichnet. Obgleich er dem Ewald gegenüber keine Verpflichtung hatte, hatte er trotzdem diese Alimente gezahlt. Und er selbst musste die Kinder in der Obhut der Großmutter belassen, weil er selbst keine eigene Behausung hatte. Er hat irgendwo in einer Knechtskammer auf einem Bauernhof gelebt. Also mehr als Alimente konnte er nicht zahlen und sicher natürlich auch den Kindern zuwenden, das konnte er wohl. Aber wohnen und leben in dem Sinne konnten sie bei ihm nicht.
Das ging damals gar nicht. Wahrscheinlich hat er auch den ganzen Tag sozusagen gearbeitet dann auf dem Feld, ne?
Sie haben ja auch erzählt vorhin schon, dass Ihre Großeltern damals in Paarling auch gelebt haben. Haben die denn den Jakubowski auch kennengelernt, oder auch vielleicht die Familie Nogens?
Ja, insbesondere meine Großmutter hat mir darüber erzählt. Meine Großeltern lebten dort in der Schule, und meine Oma hatte eigentlich täglich zumindest Blickkontakt mit Frau Nogens, denn der Heidekarten hatte keine eigene Wasserversorgung, es gab keinen Brunnen, und die Wasserversorgung erfolgte über die Pumpe an der Schule. Dadurch sah man sich täglich. Und das ist die eine Sache, dass meine Oma denn die Verhältnisse dort sah und auch beurteilen konnte. Und nachher, nachdem der Mord geschehen war, fanden die Versammlungen, die Zusammenkünfte der Kriminalpolizei, die Vorbereitung des Lokaltermins oder der Lokaltermine immer wieder in den Räumen der Schule statt, meine Oma hat dann die auch Kaffee serviert und die Beamten dort versorgt. Und in dem Zusammenhang hat sie natürlich mehr von dieser Situation der Untersuchung mitbekommen als andere.
Hatte sie den Eindruck, dass es also wirklich eine groß angelegte Ermittlung war? Und hat sie mal berichtet, wie, ich sag mal, so im Dorf darüber geredet wurde, ob es da Verdächtigungen gab oder ähnliches?
Ja, im Dorf verhielt man sich zunächst recht bedeckt. Keiner wollte damit was zu tun haben, wie es in solchen Fällen eben üblich ist. Schweigen und sich nicht selbst irgendwie in Beziehung zu bringen zu diesen Leuten.
Und Josef Jakubowski, was hatte der für eine Stellung da im Dorf? Weil er war ja Ausländer letztendlich.
Ja, aber die sogenannte Ausländerfeindlichkeit, wie man sie heute bezeichnet, die gab es nicht. Josef war bekannt als fleißiger Mitbürger. Natürlich war er ja ein Exot als einziger Ausländer, also als Pole in Palingen zu leben. Aber er hatte keinen schlechten Leumund, absolut nicht.
Er hat aber ja gar nicht so gut Deutsch gesprochen, ne? Und das wurde ihm dann ja auch im Mordprozess nachher zum Verhängnis.
Ja, aber ich sage mal, so viel Deutsch konnte er verstehen, dass er sich dort in Palingen bewegen konnte. Und was er eigentlich beabsichtigte, das konnte er auch auf Deutsch artikulieren.
Hat er sich denn gleich sozusagen verteidigt und die Tat abgestritten oder wie hat er darauf reagiert? Denn jetzt waren wir erstmal an dem Punkt, jetzt ist ja die Anklage erhoben worden. Wie hat er denn, ja, wie ist er damit umgegangen?
Ja, von vornherein war er zunächst einmal fassungslos und hat immer nur aufgrund seines geringen deutschen Vokabulars erklärt, ich bin das nicht gewesen. Ich nicht Mörder, ich nicht Ewald getötet und so in dieser Art und Weise. Vertieft wurde das weiter nicht.
Ihm wurde ja auch kein Dolmetscher oder sowas zur Verfügung gestellt.
Das ist eigentlich ein Skandal in sich. Er wurde von dem Schönberger Rechtsanwalt Karl Koch vertreten als Offizialverteidiger. Koch hat alles möglich machen wollen, um seinen Mandanten zu schützen. Aber auch Koch wurde mehr oder weniger behindert. Ihm wurde das Wort entzogen, ihm wurde das Wort abgeschnitten. Er bemühte sich beispielsweise, wie gesagt, um einen Dolmetscher, aber das wurde abgebügelt. Das wäre nicht nötig, weil die Beweislage eindeutig sei und. Es war letztlich eine Peinlichkeit, die sich dort im Gericht in Schönberg abspielte.
Aber es gab ja dann eigentlich keine wirklichen Beweise, sondern es gab die Zeugenaussage des Jungen mit dem geistigen Handicap, der sagte, er hat ihn vielleicht gesehen auf dem Weg zum Tatort. Es gab die Zeugin, die einen Schrei gehört haben will, wobei die Zeit unklar war. Und waren das trotzdem ja am Ende die einzigen Indizien, auf die dieses Urteil begründet wurde?
Ja, die Alibi-Kette war fast vollständig geschlossen. Es war eine Zeit weniger Minuten, die Jakubowski zeitlich nicht belegen konnte. Aber da kam wiederum gesagt, die Sache mit dem Schrei und. Und dort traten Ungereimtheiten auf. Also dadurch, dass festgestellt wurde, dass dieses Kinderschreien gehört wurde, das passte einfach nicht zusammen mit dieser Zeit, die Jakubowski nicht belegen konnte.
Ich glaube, es war früh morgens, um 5.45 Uhr bis 6.15 Uhr.
Man sagt, das ist aber, ich muss da vorsichtig sein, aber man sagt, Jakubowski hatte in Palingen noch eine andere Freundin, sag ich mal, und eine Witwe, die hätte das auflösen können, aber aufgrund ihres ihrer Situation aufgrund der damaligen Moralgeflogenheiten wollte sie sich nicht bloßstellen.
Das wurde dann auch nicht richtig belegt, sozusagen. Das waren nur so Vermutungen.
Richtig, ja. Ja, okay. Ja. Aber die Palinger sagten über Jahrzehnte, diese Frau hätte ihn das Leben retten können.
Also indem sie dann gesagt hätte, zu der Zeit war er bei mir. Okay, richtig. Vielleicht sagen wir noch mal kurz was dazu, wann das jetzt denn passiert sein soll mit dem Kind. Weil Sven, du hattest es ja eben auch schon gesagt, dass das ja morgens umgebracht worden sein soll, dieser kleine Ewald, der damals ja glaube ich 3 Jahre alt erst war.
Ja.
Wie konnte man das feststellen? Gab es damals schon so Gerichtsmedizin, die das, also diesen Todeszeitpunkt feststellen konnten, oder beruhte das nur darauf, dass da die eine Zeugin Schreie gehört hatte zu dieser Zeit?
Die Untersuchungsmethoden der damaligen Zeit sind in keiner Weise mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, bei solchen Untersuchungen vergleichbar. Es wurden Befragungen durchgeführt und Verhöre, würde ich mal sagen. Aber gerichtsmedizinische Untersuchungen in dem Sinne, die weitergeholfen hätten, die gab es nicht.
Mit welcher Begründung wurde er denn dann am Ende jetzt aber schuldig gesprochen vom Gericht?
Diese Aussage dieses Handelsnotums.
Das war die einzige sozusagen.
War die entscheidende Aussage.
Was glauben Sie, hat das Gericht dazu bewegt, dieser Aussage so viel Gewicht beizumessen? Gab es da eine Befangenheit beim Gericht oder waren die eher gutgläubig? Sehen Sie da eher ja auch eine gewisse Absicht hinter? Also ist es mir ein Justizirrtum oder vielleicht sogar ein Fall von Rechtsbeugung? Was denken Sie, was weiß man darüber heute?
Das ist der große Knackpunkt, der die Menschen, die sich damit befassen, bis heute bewegt. Es ist eine Oberflächlichkeit gewesen. Man wollte den schnellen Erfolg. Und vor allen Dingen denke ich auch, es war auch ein Maß an Arroganz, Überheblichkeit. Das kam einfach nicht in Frage, dass ein deutsches Gericht sich irren könnte. Der Umgang mit der Verteidigung, der Umgang mit dem Polizisten, der die Erstuntersuchung vorgenommen hatte, waren unfair. Und es wurde nur nach Belastendem gegen Jakubowski gesucht und entlastende Momente, die es durchaus gab, wurden nicht berücksichtigt. Das kann man, glaube ich, auch als Laie behaupten. Es ist Oberflächlichkeit und Überheblichkeit, was hier eine Rolle gespielt hat.
Es ist ja so, dass es damals dann nicht so lange gedauert hat bis zu so einer Vollstreckung. Ne? Und gab es da nochmal Versuche, irgendwie eine Begnadigung zu erreichen, eine Wiederaufnahme, und wie ist das sozusagen verlaufen dann danach?
Ja, es hat ein Ersuchen gegeben, ein Gnadengesuch. Das hätte durchaus wirken können. Es wurde aber durch das zuständige Ministerium in Neustrelitz einfach verworfen, fand keine Berücksichtigung. Ja, man weiß gar nicht, wie man das weiter werden soll. Im Grunde ist es unglaublich. Es ist unglaublich und einfach skandalös.
Im Februar 1926 wurde Josef Jakubowski dann ja hingerichtet in Neustrelitz.
Ja.
Mit dem Handbeil. Und ja, damit war dann ja sein Leben nicht mehr zu retten. Allerdings ging es dann ja noch weiter. Also es gab ja dann noch Anstrengungen aus verschiedenen Lagern sozusagen, da doch nochmal mit aufzuräumen. Und es gab ja dann auch noch ein paar Jahre später, 1928, glaube ich, ein Geständnis von den echten Tätern.
Beziehungsweise, Entschuldigung, wenn ich da vorher ein Kriminalbeamten, der offenbar sich nochmal neu auf die Suche gemacht hat, oder?
Ja, richtig. Wie das im Einzelnen gelaufen ist, kann ich nicht beurteilen. Ist eigentlich auch nicht mehr relevant, weil es war alles zu spät. Aber man hatte einen Scharfrichter aus Magdeburg bestellt, der mit seinem Handbeil anreiste und dem Jakubowski den Kopf abhackte. Die Leiche ist verschwunden. Man weiß nicht, ob sie in der Gerichtsmedizin Rostock gelandet ist oder wo auch immer. Es gibt keinen Nachweis dort, wo er bestattet ist. Es gab einfach nichts. Ja, und insbesondere nach diesem Prozess gab es eine Welle der Empörung. In sämtlichen deutschen Zeitungen wurde dieser Fall aufgegriffen. Es war eigentlich ein Aufruhr. Namhafte Menschen, die auch was zu sagen hatten, beschäftigten sich damit. Die Liga für Menschenrechte beispielsweise mischte sich ein.
Können Sie dazu kurz was sagen? Was war das für eine Organisation?
Ja, die Gründung ging auf Albert Einstein zurück und immerhin ja eine namhafte Persönlichkeit bis in unsere heutige Zeit. Also ich will damit zum Ausdruck bringen, das waren nicht irgendwelche Leute, die um die Rehabilitierung kämpften. Die Literatur griff das auf. Erich Weinert schrieb dazu ein Gedicht zum Beispiel. Und bis in die Nachkriegszeit fand man immer wieder in der Literatur Verweise auf diesen Fall Jakubowski. Unser aus Lübeck stammender Heinrich Mann beschäftigte sich unter anderem mit dieser Angelegenheit. Dann der Schriftsteller Theo Harich hat einen Roman dazu verfasst, der dort heißt Im Namen des Volkes. Ist natürlich Zynismus, aber man schüttelt sich eigentlich, wenn man dann hinter dem Titel des Buches weiß, was da gelaufen ist.
Wie kam es denn dazu, dass doch noch herausgefunden wurde, wer es dann wirklich war mit dem Mord?
Ja, diese Protestwelle, die durch ganz Deutschland ging, hat dann dazu geführt, dass Kriminalbeamte beauftragt wurden, das nochmal in die Wege zu leiten und das tiefgründig zu untersuchen. Und in diesem Zusammenhang kam dann raus, dass die wirkliche Täterschaft Jakubowski ausschloss und der Täter, der Onkel war, einer der Nogens-Söhne, der dann der wahre Täter war, das wurde dann in einem Prozess auch bewiesen. Er hat dieses Verbrechen gestanden und wurde zum Tode verurteilt.
Das war der August Nogens.
August Nogens, ne?
Genau, einer von zwei, beziehungsweise drei Brüdern, wenn man den Hannes natürlich auch noch mitzählt.
Ja,
und dann gab es noch den Fritz Nogens und die Mutter Nogens.
Ja.
Und die hatten einen richtigen Mordkomplott geschmiedet.
Ja, die sind auch bestraft worden für den Meineid und auch für dieses Komplott an sich. Aber die Täterschaft lag eindeutig nach eigener Bestätigung bei August Nogens.
Und weiß man, was deren Motiv jetzt war? Weil der Ewald, der Kleine, der umgebracht wurde, das war ja auch der Sohn von Ida Nogens, aber nicht der Sohn von Josef Jakubowski. Also warum war gerade das Kind jetzt für die so ein Dorn im Auge? Man hätte ja auch denken können, die Anna, die ja die Tochter war von Josef Jakubowski oder so, warum hat es gerade den Ewald getroffen?
Na, ich denke mal, auch wenn die Familie versucht hätte, auf irgendeinem Weg Alimente einzutreiben. Für Ewald wäre bei Jakubowski nicht zu holen gewesen, weil die Vaterschaft ja nicht nachweisbar war.
Aber bei Anna, weil er einen anderen Vater hatte, ne?
Ja, bei Anna genau. Wäre das etwas anderes gewesen. Das war ja Jakubowski, zu der Vaterschaft sich Jakubowski auch bekannt hat. Und ich sagte es eingangs schon mal, es ging darum, ganz einfach einen Fresser weniger zu haben. Entschuldigung, meine drastische Bezeichnung, aber es ging dort um das nackte Leben. Denn Wohlstand herrschte im Heidegarten mit Sicherheit nicht, sondern bittere Armut. Also das heißt, das entschuldigt aber in keiner Weise die Handlung dieser Familie, in keiner Weise.
Also das heißt, der Mordkomplott wurde dann geschmiedet von der Mutter, der Ida, die Großmutter, die sich um die Kinder gekümmert hat, zusammen mit den beiden Söhnen, wobei der eine halt der Tat Ausführende war. Und das Motiv wird gewesen sein, dass sozusagen, dass das Kind zu viel Geld gekostet hat. Ja. Und ging es vielleicht auch darum, dem Josef Jakubowski die Schuld in die Schuhe zu schieben? Also war das vielleicht auch ein Ziel, den zu schädigen?
Also davon kann man ausgehen. Wenn Ermittlungen zur Aufklärung beitragen würden, dann würde man den Verdacht immer auf Josef Jakubowski gelenkt haben. Mhm. Denn der hatte mit Sicherheit ja auch ein Motiv, unter anderem wegen dieser Alimente. Und das ist an sich ja auch eine logische Darstellung. Aber die Logik ist die eine Sache und die Wirklichkeit die andere Sache.
Wobei ja dann die Logik des Motivs für diese Familie ja eigentlich auch nicht stimmt, weil wenn sie dem Jakubowski die Schuld in die Schuhe schieben und er dadurch verurteilt und hingerichtet wird, dann ist es ja klar, dass sie niemals Alimente von ihm bekommen können, auch nicht für das andere Kind. Also da haben die dann ja auch nicht wirklich weit gedacht, wenn das ihr eigentlicher Plan war.
Naja, ich sage mal so, Fragen werden immer offen bleiben. Was hinter den kranken Gehirnen dieser Menschen in diesen Gehirnen vorgeht, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Weiß man eigentlich, ich habe in einem Artikel gelesen von einem Kollegen, da wurde gesagt, dass dadurch jetzt bewiesen war, dass Jakubowski unschuldig war, dass er aber eventuell sogar trotzdem von dieser Tat gewusst haben könnte. Gibt es dafür irgendwelche Belege? Weil das habe ich tatsächlich auch nur einmal gelesen.
Ja, das habe ich auch am Rande gelesen. Dass er die Tat mit Sicherheit nicht begangen hat, weil das Geständnis des anderen noch vorlag und überhaupt. Aber inwieweit er Mitwisser war, das habe ich auch in den verschiedensten Unterlagen gelesen. Das ist nicht erwiesen.
Also das ist quasi einmal, ist für eine Behauptung, die aber nicht belegt ist in keiner Hinsicht.
Ja. Eine Vermutung, würde ich sagen. Mhm. Nicht? Ja.
Herr Volkmar, Sie haben ja schon gesagt, dass August Nogens dann verurteilt wurde zum Tode.
Ja.
Aber das wurde ja dann gar nicht vollstreckt, sondern er wurde ja noch begnadigt zum lebenslangen Zuchthaus.
Ja. Ja.
Und die Mutter Nogens und Fritz Nogens wurden ja auch verurteilt zu zeitlichen Zuchthausstrafen.
Ja.
Vielleicht können Sie kurz schildern, was man sich unter Zuchthaus in den 1920er und 30er Jahren vorstellen muss.
Ich weiß nicht, wo die Mittäter abgeblieben sind. Auf jeden Fall der Strafvollzug in der damaligen Zeit war insofern doch was Besonderes. Die hatten in diesen Zuchthäusern mit Sicherheit nichts zu lernen. Nicht? Und aber darüber weiß man auch nichts, insbesondere über die Zuchthausaufenthalte dieses Mordkomplotts. Das weiß man nicht. Oder zumindest spielte in dem Zusammenhang auch keine Rolle oder nicht die Rolle. und ist deshalb auch nicht weiter verfolgt worden. Auf jeden Fall für Ewald Nogens gibt es auf dem Herrenburger Friedhof eine Gedenktafel. Diese Gedenktafel ist aber erst vor wenigen Jahren dort gestiftet worden. Aber immerhin, man weiß nicht, wo er bestattet ist auf dem Herrenburger Friedhof, aber an der Trauerhalle, an der Seite der Trauerhalle ist solch eine Platte mit den Daten dieses Ewald Nogens angebracht worden.
Was man ja aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der wahre Täter ja mehr Glück gehabt hat als Josef Jakubowski, denn seine Todesstrafe wurde umgewandelt in eine Zuchthausstrafe.
Ja, richtig.
Und bei dem, der nicht der Täter war, eben nicht.
Ja.
Deshalb konnte man da dann nichts mehr wieder gut machen.
Es ist eine Ironie, die dort sicher eine Rolle spielt. Vor allen Dingen, man hätte Jakubowski auch zur Zeit des Prozesses begnadigen können. Wir haben darüber vorhin schon gesprochen. Aber es ist unverständlich, dass von dieser Möglichkeit nicht gebraucht wurde. Es war ja kein normaler Prozess. Und gerade weil Zweifel bestanden, hätte ich darin eine Pflicht der Verantwortlichen gesehen, dieser Begnadigung zuzustimmen.
Vielleicht muss man einmal sagen, Begnadigung würde jetzt ja nicht heißen, sozusagen Freispruch, sondern Begnadigung würde heißen, die Todesstrafe erstmal in eine Zuchthausstrafe umzuwandeln, sodass man dann theoretisch immer noch mal weiter ermitteln kann.
Richtig,
genau.
Weiß man denn, warum August Nogens begnadigt wurde?
Das hing einfach mit der Rechtsprechung der späten 20er Jahre statt. Die Todesstrafe wurde abgeschafft und er war der Erste, der davon praktisch betroffen war. Es ist wirklich, deswegen sprach ich von Ironie, es ist Ironie. Er wurde begnadigt, weil das Recht jetzt ein anderes war. Die Nationalsozialisten haben die Todesstrafe wieder eingeführt, aber dieser Nogens war praktisch ein Exempel dafür, an dem wird die Todesstrafe nicht vollzogen, weil die Todesstrafe nicht mehr durchgeführt.
Und was man vielleicht auch noch dazu ergänzen kann, ist ja, dass ja diese Begnadigungen, die werden ja dann ja meistens wirklich von einer Person ausgesprochen. Das ist ja in diesem Fall, glaube ich, der Staatsminister, der darüber entscheiden muss. Und in der war mittlerweile auch ein anderer, ne? Also das ist da manchmal auch personenabhängig. Also der Staatsminister, der damals so hart durchgegriffen hat und nicht begnadigt hat,
das war dann natürlich beim Amt. Ne? Das kann wohl sein.
Ich habe noch eine Frage zu der Anna. Weiß man, was aus ihr geworden ist, die Tochter von Josef Jakubowski und Ida Nogens?
Ja, die Anna wurde in Lübeck in irgendeine Familie in Pflegschaft gegeben. Nach meinen Recherchen haben mir Leute erzählt, dass sie in geordnete Verhältnisse gekommen ist und ein normales Leben führen durfte. Aber sie ist nie in Erscheinung getreten. Und ich denke, das war auch richtig so. Sie ist dadurch in gewisser Weise geschützt worden. Wie die Frau Nogens zu Tode gekommen ist, das ist nicht bekannt. Auf jeden Fall, sie liegt nicht auf dem Herrenburger Friedhof, der zuständig war, und die anderen Nogens Brüder auch nicht.
Ist auch nicht bekannt, dass da heute noch Nachkommen irgendwie leben? Nee, gibt es ja wahrscheinlich auch keine, ne?
Nein.
Jetzt ist es ja so, dass zwar heute ja eigentlich wirklich unstrittig ist, dass Jakubowski unschuldig war, aber er trotzdem immer noch nicht sozusagen wirklich offiziell rehabilitiert ist. Und das ist ja auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, das ist ja auch der Grund, warum Sie sich auch sehr intensiv damit beschäftigen und Sie kämpfen ja auch dafür. Vielleicht können Sie uns kurz erzählen, wie ist heute da sozusagen die Lage? Ist das noch ein Thema? Wird darüber noch diskutiert und warum ist er eigentlich immer noch nicht sozusagen offiziell rehabilitiert?
Das bewegt mich immer noch. Und viele Leute die sich zwar nicht zu Wort melden, geht es ähnlich. Sie sind nach wie vor empört über diese Situation im Fall Jakubowski. Die DDR-Justiz hat es nicht geschafft, ein Wiederaufnahmeverfahren zu inszenieren. Es gab durch die DDR-Justiz keine Freisprechung. Es wurde viel über Jakubowski berichtet. Unter anderem wurde in Palingen dieses Denkmal gesetzt. Alles gut, aber zu einer Rehabilitierung ist es nicht gekommen. Und auch jetzt nach der Wende in der Bundesrepublik Deutschland gab es Anfang der 90er Jahre Bestrebungen, ausgehend vom Justizministerium und von der Staatsanwaltschaft, da was einzuleiten. Ich bin Anfang der 90er Jahre angerufen worden und wurde gebeten, als Zeuge in dieser Sache aufzutreten. Ich betone, ich war sehr verwundert, dass ich Zeuge sein sollte, aber man sagte mir, juristisch sei das durchaus möglich, wenn ich meine Darstellung dort vorbringen würde. Aber das ist im Sande verlaufen und auf Nachfrage ist mir dann zu Ohren gekommen, dass die Akten, die damals angelegt wurden, sie sind verschwunden. Und wenn sie verschwunden sind, dann brauche ich da nicht weiter recherchieren. Und jetzt, andere auch, aber ich war eigentlich wütend über den Zustand. Und wir haben jetzt ja versucht, in 2016 insbesondere, die Sache wieder anzuschieben.
Mit wir meinen Sie den Heimatbund für das Fürstentum Ratsburg,
ja,
wo Sie ja Mitglied sind?
Über den Heimatbund und auch in eigene Initiative. Und das ist an die Ministerin, Frau Eva-Maria Kuder, Justizministerin Mecklenburg-Vorpommern, herangetragen. Sie hat ein öffentliches Statement in Neustrelitz abgegeben, dass sie die Tat verurteilt und diese Sache als Unrecht bezeichnet. Und das wird sie sich wohl überlegt haben, sowas zu sagen. Und hat versprochen, dass dass sie der Staatsanwaltschaft empfiehlt, das weiter zu verfolgen. Das weiter konnte sie wohl auch kaum gehen, denn die Justiz bleibt unabhängig, aber sie hat, wie gesagt, das angeschoben.
Und das wurde dann ja auch nochmal geprüft tatsächlich.
Das wurde geprüft aufgrund der Einlassung von Frau Ministerin Kruder. Im letzten Jahr kam dann endlich auf Nachfrage der Ostsee-Zeitung vom zuständigen Staatsanwalt in Neubrandenburg die Auskunft, dass dieses Verfahren aus formalen Gründen nicht wieder aufgegriffen werden kann. So einfach ist das und mir ist das fast peinlich, dass diese Justiz mich vertreten soll.
Diese formalen Gründe, da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz was zu sagen, weil das Argument lautet ja, dass es kein Wiederaufnahmeverfahren geben kann, weil für so ein Wiederaufnahmeverfahren müssen neue Beweise vorgelegt werden. Und das ist ja in dem Fall Josef Jakubowski einfach nicht möglich.
Nein, diese Hürde ist nicht zu nehmen. Das geht einfach nicht. Und ich sage noch mal, wenn ich das denke, was die Justiz sich dort leitet, dann werde ich für die Justiz schamrot, sage ich das so, wie das ist. Und ich bin empört und es kann so kein Abschluss sein.
Was wäre denn sozusagen Ihr Wunsch, wenn es jetzt, sagen wir, selbst wenn es förmlich vielleicht nicht möglich ist, aber was wäre das, was Sie sich wünschen würden von der Justiz? Ja. Und vielleicht können Sie auch nochmal sagen, man merkt ja, dass Sie tatsächlich auch wirklich ja bewegt, dieses Thema. Hat das eigentlich, also hat das einen bestimmten Grund? Was, natürlich ist es ja ein Skandal, aber haben Sie da eine bestimmte Verbundenheit zu dem Fall?
Ja, umso tiefer man sich in diese Sache hineinversetzt, umso mehr wird das eigene Gewissen angesprochen. Und man beauftragt sich selbst, Das muss gelöst werden, irgendwie, wie auch immer. Aus meiner Sicht muss es kein Wiederaufnahmeverfahren geben. Es muss eine Rehabilitierung geben. Ob die politische Natur ist oder juristische Natur ist, das ist egal. Aber die Tatsache, dass dieser Mann, der diesen Mord nicht begangen hat und seinen Kopf dafür verlor, dass dieser Mensch rehabilitiert wird. Es geht um eine Genugtuung, um nichts mehr. Und ich glaube, es wäre auch ein Beitrag zur Aufarbeitung der deutsch-polnischen Geschichte.
Haben Sie eine Hoffnung, dass es noch zu dieser Rehabilitierung kommt?
Ich hatte jetzt, ich werde in diesem Jahr 80 Jahre, ich hatte jetzt letztlich nicht mehr die Kraft. Was ich sagen konnte, habe ich gesagt. Und deshalb finde ich es gut, dass durch die Lübecker Nachrichten die Sache nochmal aufgegriffen wurde. Nicht, um das im Gedächtnis der Menschen immer wieder wachzurufen.
Denn natürlich, selbst wenn es diese offizielle Rehabilitierung vielleicht nicht gibt, ist das ja dann zumindest eine Möglichkeit, dann doch einfach immer nochmal wieder auch darüber zu berichten, was denn sozusagen in Wirklichkeit passiert ist und was dafür Unrecht geschehen ist.
Ne? Das würde mir genügen.
Ja, damit würde ich sagen, ist zu dem Fall Josef Jakubowski das Wichtigste an dieser Stelle gesagt. Und Herr Volkmar, vielen Dank, dass Sie uns so viel darüber berichtet haben.
Genau, vielen Dank. Ja. Und vielleicht, bevor wir aber zum Abschluss kommen, wollte ich doch noch kurz etwas sagen. Und zwar, wir haben jetzt einen historischen Fall gewählt. Das liegt allerdings nicht daran, dass es heute irgendwie keine Justizirrtümer mehr gibt. Ne? Also man muss vielleicht einmal nochmal kurz unterscheiden. Wir haben ja vorhin das schon einmal erwähnt, es gibt einen Unterschied zwischen Justizirrtum und Rechtsbeugung. Nämlich Rechtsbeugung ist, wenn quasi ein Gericht zum Beispiel vorsätzlich sozusagen falsch handelt, im Gegensatz zum Irrtum. Was jetzt in diesem Fall vorgelegen hat, das können wir heute sozusagen nicht mehr belegen oder beweisen. Tatsächlich kommt sowas immer mal wieder vor, weil man natürlich einfach, es gibt falsche Aussagen, es gibt auch fehlerhafte Gutachten oder manchmal gibt es auch Fälle, wo dann Experten geladen sind, die völlig unterschiedliche Meinungen haben. Und also muss einfach sagen, Rechtsprechung ist natürlich keine exakte Wissenschaft. Ne? Und generell ist es natürlich so, dass es heute vielleicht seltener vorkommt als damals, weil wir mehr wissenschaftliche Methoden haben, wie zum Beispiel DNA-Analyse, die wirklich dann klare Beweise ermöglicht. Aber trotzdem gibt es das immer noch und das wollte ich zum Abschluss noch mal kurz sagen. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus den USA, wo es darum geht, dass bei 1,6% der Todeskandidaten im Nachhinein doch noch bewiesen wird, dass sie eigentlich oder dass die nachher noch entlastet werden. Also das heißt, Fehler, selbst wenn sie heute vielleicht nicht mehr so häufig passieren, passieren immer noch.
Ja, danke Sven. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende unserer heutigen Folge und ich bedanke mich bei dir Sven und bei Ihnen Herrn Volkmar und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Machen Sie es gut. Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.